Was macht Eltern eigentlich zu Eltern? Also der rechtliche Status oder die Verantwortung, die sie für ihre Kinder übernehmen? Unser erster Fall dreht sich genau darum. Im Jahr 2024 ist nämlich eine Vaterschaftsklage vor dem Bundesverfassungsgericht gelandet. Der leibliche Vater wollte gerne Verantwortung für sein Kind übernehmen, konnte aber nicht, denn der neue Partner der Mutter hatte rechtlich bereits seinen Platz eingenommen. Wie ist juristisch und auch ethisch mit solchen Familienkonstellationen am besten umzugehen? Das klären wir jetzt.
Hey und herzlich willkommen zu einer Folge von unserem Podcast Billig und Gerecht. Mein Name ist Matthias Braun und mit mir hier ist
Susanne Gössel.
Und wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge, die sich heute mit dem Thema Vaterschaft, der Frage, kann man mehr als einen Vater haben und warum ist das eigentlich gerade ein so wichtiges und zentrales Thema beschäftigen wird.
Recht, aber kurz erklärt.
Susanne, es ist natürlich ein Fest, dass wir deine juristische Expertise erstmal nutzen dürfen, um ein bisschen besser zu verstehen, worüber wir denn eigentlich genau sprechen. Kannst du vielleicht uns kurz erklären und wenn möglich irgendwie so, dass auch wir als Nicht-Juristen das verstehen, worum ringen wir eigentlich gerade? Was ist denn so der juristische Stand?
Also das Thema Elternschaft und damit auch Vaterschaft ist komplex, nicht nur im Leben, sondern auch rechtlich, weil wir juristisch zwei Ebenen haben. Wir haben einerseits die Verfassung, das Grundgesetz, und da wird in Artikel 6 werden unter anderem auch die Eltern, da wird die Familie geschützt, aber auch die Eltern. Und dann gibt es das einfache Recht, und das Bundesverfassungsgericht hat zu Artikel 6 entwickelt, dass Artikel 6 so eine Art Rahmen vorgibt, was Eltern bedeutet, dass aber die Konkretisierung, wann jemand Eltern ist, nicht im Grundgesetz getroffen wird, sondern vom einfachen Gesetzgeber, also im BGB, im Abstammungsrecht.
Okay, jetzt vielleicht nur mal ganz kurz gefragt. Also das heißt, wir haben zum einen die Rechte der Eltern und da ist das Grundgesetz sehr zentral. Und jetzt hast du gerade vom einfachen Recht gesprochen. Was ist das genau?
Das einfache Recht ist das, was der Bundestag täglich beschließt mit einer einfachen, weiß nicht ob täglich, aber beschließt mit einer einfachen Mehrheit. Und dann haben wir darüber das Verfassungsrecht, das quasi das einfache Recht schlägt oder das einfache Recht muss sich immer dran messen lassen. Deswegen entscheidet das Bundesverfassungsgericht eben häufig, dass bestimmte Normen verfassungswidrig sind. Und das Grundgesetz ist schwieriger zu ändern als das einfache Recht und ist auch deswegen höherwertiger. Und in Artikel 6 ist eben unter anderem das Recht der Eltern geschützt, aber es sagt nicht genau, wer denn jetzt eigentlich unter Eltern fällt, also wer eigentlich geschützt ist. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht, naja, wir geben so ein paar Eckdaten vor, wer auf jeden Fall geschützt sein muss, aber die Details, die kann eben der einfache Gesetzgeber regeln und kann sie deswegen auch ändern und eben entsprechend zum Beispiel auf gesellschaftliche, technologische Fortschritte reagieren.
Und wenn wir jetzt aktuell über diese Frage der Vaterschaft ja auch im Bundestag sprechen, diskutieren, kannst du kurz sagen, was ist da aus einer rechtlichen Perspektive denn gerade der Hintergrund? Also warum reden wir jetzt gerade darüber?
Weil sich eben in den letzten Jahrzehnten immer stärker die Tendenz entwickelt hat, dass wir Familien haben, die zusammenleben, bei denen aber der Vater nicht unbedingt das ist, was man als leiblichen Vater, also den genetischen Vater bezeichnen würde. Und rechtlich, einfach rechtlich, ist es so, dass Vater grundsätzlich so definiert ist, dass das erstmal der Mann ist, mit dem die Mutter verheiratet ist. Mutter ist die, die das Kind geboren hat. Und wenn die verheiratet ist, dann wird nicht weiter geprüft, wer eigentlich der genetische Vater ist, sondern der Ehemann ist immer der Vater. Gibt es keinen Ehemann, dann wird danach geguckt, ob es einen Mann gibt, der eine sogenannte Vaterschaftsanerkennung erklärt. Dann ist der automatisch der Vater. Da wird auch nicht geprüft, ob der genetisch der Vater ist. Und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, wenn beide Fälle nicht einschlägig sind, dass man ein sogenanntes Vaterfeststellungsverfahren beginnt, bei dem dann eine genetische Abstammungsuntersuchung gemacht wird und dann ein Gericht feststellt, wer Vater ist. Was aber auch spannend ist, ist, es gibt immer nur einen Vater. Und der wird eben in dieser Hierarchie festgestellt. Entweder verheiratet, wenn nicht verheiratet, dann der anerkennt. Und nur auf der dritten Stufe, wenn es das beides vorher nicht gegeben hat, Feststellung der genetischen Vaterschaft.
Das heißt, also wir haben einerseits die Rechte der Eltern oder in dem Fall auch des Vaters. Und jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, kann es sozusagen durchaus einen leiblichen und oder einen sozialen Vater geben, aber nicht beides zugleich.
Genau.
Wenn es nicht eine und dieselbe Person ist.
Also genau, wenn es eine und dieselbe Person ist, der Gesetzgeber geht davon aus, in fast allen Fällen ist es eine und dieselbe Person und meistens auch der Ehemann. Aber es kann eben diese Fälle geben, in denen das auseinanderfällt. Mhm. Und dann wird es für den sogenannten leiblichen, aber nicht rechtlichen Vater teilweise schwierig, Vater zu werden, wenn er das werden möchte, weil es eben noch diesen anderen Vater gibt. Und dieser andere Vater, der muss beseitigt werden, also dessen Vaterstellung muss beseitigt werden. Beseitigt werden klingt so brutal. Der muss nicht ermordet werden. Es reicht aus, dass man die Vaterschaft beseitigt, indem man sie anfechtet. Mhm. Und wenn die Vaterschaft einmal angefochten ist, indem ein Nachweis gemacht wird, dass das Kind nicht genetisch von dem Vater, diesem rechtlichen Vater abstammt, dann kann der leibliche Vater entweder eine Vaterschaftsanerkennung erklären, oder eben ein Vaterschaftsfeststellungsverfahren.
Okay, wenn wir das jetzt sagen, also wo hat das denn eine konkrete Relevanz? Also warum, oder kannst du vielleicht ein Beispiel oder einen Fall irgendwie nennen? Wir haben ja auch schon am Anfang dazu was gehört, aber wir sagen, deswegen müssen wir da jetzt etwas tun. Also warum genau ist da jetzt eigentlich gerade irgendwie Rede und vielleicht auch Regulierungsbedarf?
Ja, also es gab eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 2024, die eben auch schon kurz vom Sachverhalt grob umrissen wurde. Da ging es darum, dass es eine gescheiterte Beziehung gab, wo quasi der genetische Vater feststand, aber die Mutter diesen nicht als rechtlichen Vater haben wollte. Mhm. Und damit eine Vaterschaftsanerkennung möglich ist, muss die Mutter zustimmen. Das hat die nicht gemacht. Und damit eine Vaterschaftsfeststellung möglich ist, darf eben kein anderer Vater existieren. Das hatte die Mutter aber verhindert, dadurch, dass sie ihren neuen Freund gebeten hat, eine Vaterschaftsanerkennung zu erklären. Damit war der rechtlicher Vater. Und dann gab es zusätzlich noch die Besonderheit, dass die sogenannte sozial-familiäre Beziehung zwischen nicht leiblichem Vater und Kind besonders geschützt wird. Und sobald in irgendeiner Weise eine sogenannte sozial-familiäre Beziehung besteht, die eben insbesondere besteht, wenn man gemeinsam in einem Haushalt lebt, kann die Vaterschaft nicht angefochten werden. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist zu hart für den leiblichen Vater, weil er halt dadurch relativ schnell, wenn die Mutter dagegen ist, rausgedrängt werden kann und dann auch verhindert werden kann, dass er in irgendeiner Weise die Chance hat, selbst Vater zu werden, weil es ihm einerseits nicht möglich ist, so eine sozial-familiäre Beziehung aufzubauen, aber selbst wenn er die aufbaut, die nicht ausreicht, wenn es eine andere sozial-familiäre Beziehung gibt. Und das sah das Bundesverfassungsgericht als einen zu starken Eingriff in das Recht des leiblichen Vaters an, weil das Bundesverfassungsgericht der Meinung ist, dass der leibliche Vater immer Vater im Sinne des Grundgesetzes ist und deswegen einen besonderen Schutz genießt.
Mhm. Und jetzt hast du, wenn ich das richtig verstanden habe, uns zum leiblichen Vater ja auch einen schönen Rechtstext mitgebracht.
Ja, genau, den muss ich mal eben aufschlagen.
Der Paragraph des Tages.
Also, das ist ein Absatz aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 2024, Randnummer 38. Unabhängig von einer fachrechtlichen Zuordnungsregel sind jedenfalls die im herkömmlichen Sinn leiblichen Eltern des Kindes, also der Mann und die Frau, die das Kind durch Geschlechtsverkehr mit ihren Keimzellen gezeugt haben, wenn diese Frau anschließend das Kind geboren hat, Eltern im verfassungsrechtlichen Sinn. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass diejenigen Personen, die dem Kind, Anführungszeichen auf, das Leben gegeben haben, Anführungszeichen zu, von Natur aus bereit und berufen sind, die mit dem Elterngrundrecht notwendig vorhandene Verantwortung für die Pflege und Erziehung des Kindes zu übernehmen. Und damit Schlussfolgerung, die beiden sind immer von Artikel 6 gefasst und müssen deswegen immer sich auf diese Elternrechte berufen können, die die Verfassung garantiert.
Also, wenn ich diesen Text so höre, dann weiß ich zum einen, warum ich bislang zumindest Jura nicht studiert habe, weil ich erstmal sehr stark nachdenken muss, um überhaupt zu verstehen, was da jetzt genau passiert. Aber eine Sache, die ich als Wort sofort verstanden habe, ist irgendwie Vaterschaft scheint ja irgendwie an, oder zumindest mit Blick auf den leiblichen Vater, an Geschlechtsverkehr gekoppelt zu sein. Mhm. Und meine Frage gleichzeitig irgendwie bei diesem Thema ist aber, weißt du etwas zu konkreten Zahlen? Also wie oft kommt denn diese Frage, müssen wir über Vaterschaftsanerkennung neu nachdenken oder die Vaterschaftsanfechtung ermöglichen? Wie oft ist das denn überhaupt ein relevantes Thema? Also haben wir dazu Zahlen? Kennen wir dazu irgendwelche Daten oder ist das einfach komplett?
Das weiß ich jetzt nicht, aber es wird relevant. Mhm. Bei der Samenspende. Mhm. Also wenn wir ein Pärchen haben, das einen Kinderwunsch hat, aber aus irgendeinem Grund kann der Mann keine Kinder zeugen, aber sie wollen dann trotzdem, dass die Frau ein Kind bekommt, das er dann auch als eigenes Kind anerkennt. Da ist dann typischerweise, besteht in Deutschland die Möglichkeit, dass man sich an eine Samenspendedatenbank wendet, wo es offizielle Samenspender gibt. Und da ist genau geregelt, wie die Daten des Spenders zwar gespeichert werden, aber nicht sofort offenbart werden. Und wenn man jetzt den Geschlechtsverkehr aus dieser Definition herausnähme, dann wäre ja der Samenspender, der ja gar nicht Vater werden möchte, sondern das vielleicht macht, weil er Geld braucht oder weil er Leuten helfen möchte, einen Kinderwunsch zu verwirklichen, aber nicht in diese rechtliche Vaterrolle hinein wollte. Der wäre dann ja automatisch Vater und käme da auch nicht raus. Mhm. Und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht den Geschlechtsverkehr eingefügt und gesagt, zumindest in dem Fall, in dem quasi der traditionelle Weg, Kinder zu schaffen, beschritten wurde, da sind die beiden immer die Eltern.
Mhm. Und wie ist es dann zum Beispiel bei neuen Technologien, also wenn jetzt künstliche Befruchtung oder also in Anführungsstrichen jetzt nicht notwendigerweise ein Geschlechtsverkehr zu einem Kind oder einer Geburt erstmal geführt hat, wie ist es dann geregelt? Also ist das ganz eng auszulegen oder gibt es da unterschiedliche Verstehensweisen?
Also das ist ja nur die Definition, wann auf jeden Fall das Elternrecht des Grundgesetzes greift. Mhm. Es ist nicht die Frage, wann nach einfachem Recht jemand Elternteil ist. Und da sagt das Grundgesetz nur, das ist einer der Eckpfeiler. Das traditionelle Elternbild, das fällt auf jeden Fall unter Artikel 6 und wird geschützt. Mhm. Wenn aber daneben jetzt zum Beispiel über eine künstliche Befruchtung zwar ein Kind von einer Frau geboren wird, ohne dass aber ein Geschlechtsverkehr zur Zeugung geführt hat, dann kann der einfache Gesetzgeber da Regelungen treffen. Mhm. Und nach jetzigem Recht wäre es so, dass die Frau, die das Kind gebiert, weiterhin die Mutter ist. Die wäre auch in der Definition gegebenenfalls noch drin. Der Geschlechtsverkehr fehlt. Die wäre aber auf jeden Fall, weil Mutter immer durch Geburt definiert wird in Deutschland drin. Und dann kämen wir wieder zu der Treppe, die ich eben genannt habe. Ist sie dann verheiratet? Mhm. Dann ist der auf jeden Fall Vater, sonst wenn er anerkennt. Und nur auf der dritten Stufe könnte man dann gegebenenfalls eine Vaterschaftsfeststellung, eine genetische machen. Mhm. Die ist aber wiederum gesetzlich besonders geregelt, um eben den Samenspender zu schützen.
Mhm. Eine Frage, die mir schon die ganze Zeit durch den Kopf geht, ist, man könnte jetzt ja sagen, warum hat denn der Gesetzgeber oder vielleicht auch allgemeiner, warum ist das im Recht eigentlich so wichtig, dass man einen Vater oder genau einen Vater hat? Also was wäre denn das Problem daran zu sagen, eine Person hat halt zwei Väter, vielleicht einen biologischen und einen sozialen, und das ist eben nicht die gleiche Person. Also warum kann man nicht mehr als einen Vater haben?
Ja, da fragst du die Falsche. Das frage ich mich nämlich auch häufiger. Also in Deutschland, die herrschende Meinung sagt, und bis vor kurzem sagte auch das Bundesverfassungsgericht, es kann nur einen geben. Eine Freundin von mir hat das mal das Highlander-Prinzip genannt. Also es kann nur einen Vater geben. Aber jedenfalls gibt es das Prinzip der Zweielternschaft. Man kann maximal zwei Elternteile haben, durch die Geburt immer die Mutter und dann eben noch einen Vater. Und das wurde aus Kindeswohlerwägungen vom Bundesverfassungsgericht eingefügt unter dem Gesichtspunkt, dass bei dreien immer Streit herrschen wird und dann kann man sich nicht einigen. Das Bundesverfassungsgericht hat 2024...
Das war wirklich die pragmatische Abwägung, dass man gesagt hat,
Das hat das Bundesverfassungsgericht gesagt.
Bei mehr als zwei ist mehr Streit.
Ja.
Okay.
Und das fand ich auch immer etwas fragwürdig, weil das jetzt auch nicht irgendwie statistisch empirisch unterlegt wurde. Also dass es wirklich bei drei Personen mehr Streit gibt als zwei. Also man könnte ja auch meinen, einer ist der Mediator und vermittelt und dadurch gibt es weniger Streit. Ja,
eine Person ab, ne?
Ja.
Manche Streit
und man kann sich halt auch zu zweit extrem streiten,
absolut,
ne?
Absolut, ja.
Aber das Bundesverfassungsgericht hatte halt die Logik, mit dreien wird es nicht besser.
Okay.
Und deswegen sollte man es minimal halten. Mhm. Und wir haben eben noch die beiden, die ja auf jeden Fall die leiblichen Eltern sind. Das Bundesverfassungsgericht hat aber in der 24er-Entscheidung, in dieser Entscheidung, in der es um diese beiden Väter ging, immer wieder so gesagt, ziemlich ausdrücklich, so ding, ding, ding. Übrigens, ganz viele Probleme, die hier auftreten, könnte man dadurch vermeiden, dass wir einfach die Elternschaft öffnen. Und übrigens, wir halten nicht an diesem Zwei-Eltern-Prinzip fest.
Mhm. Und wurde das irgendwie aufgenommen oder ist das eine echte Debatte? Weil es scheint mir jetzt gerade in den aktuellen Debatten um die Vaterschaftsanerkennung gar nicht so die im Vordergrund stehende Frage zu sein.
Ja, der Gesetzgeber hat, als er das Anfechtungsrecht reformiert hat, am Anfang so einen kurzen Einleitungstext geschrieben. Also es ist üblich, so allgemeine Erwägungen. und hat dabei gesagt, ja, man könnte eine Mehrelternschaft andenken, wie das Bundesverfassungsgericht das ja auch angedacht hat. Aber das wirft so viele komplexe Folgefragen auf, das können wir nicht. Mhm. So relativ kurz gefasst. Ich glaube, was er eigentlich sagen wollte, war, naja, das Bundesverfassungsgericht hatte uns eine relativ kurze Frist gesetzt, bis wir die Entscheidung umsetzen müssen. Die wurde dann noch verlängert, weil ja die Ampelkoalition zerbrochen ist, aber war immer noch relativ kurz. Und deswegen müssen wir jetzt schnell tätig werden. Und so eine Mehrelternschaft ist was, was man sich gut überlegen sollte, was eben gerade die Folgen betrifft. Erbrechtlich, unterhaltsrechtlich, sozialrechtlich. Und da bräuchten wir ein bisschen mehr Zeit für. Mhm. In der Wissenschaft wird das stark diskutiert, sowohl aus verfassungsrechtlicher Sicht als auch aus einfachrechtlicher Sicht.
Naja, spannend. Aber man könnte jetzt sagen, ich meine, wir haben ja auch jetzt in unserer Lebenswelt schon viele Beispiele, wo wir durchaus Rechte und Pflichten verteilen. Also ich denke zum Beispiel an Vormundschaft oder auch bei Fragen von, wer übernimmt Verantwortung für Kinder, haben wir durchaus unterschiedliche Leute, die in unterschiedlicher Art und Weise verantwortlich sind. Also man könnte das ja machen, beziehungsweise vielleicht sogar etwas flapsig formuliert, in unserer Lebenswelt machen wir das ja auch schon immer. Ne? Dass wir sagen, zum Beispiel die Großeltern übernehmen vielleicht bestimmte, unter bestimmten Bedingungen, bestimmte Elternfunktionen. Zum Teil sind die Kinder vielleicht mehr in der Kita, als dass sie mit ihren Eltern zusammen sind. Also es ist ja schon so, dass wir Verantwortung, das ist jetzt ein Begriff, der zumindest in der Ethik sehr zentral ist, dass wir die so oder so verteilen.
Ja.
Aber ich verstehe, dass es hier um andere Fragen geht, weil es hier um die Frage der Rechte der Eltern vor allem geht, richtig?
Ja, wobei das auch sehr spannend ist. Es ist so, dass es inzwischen schon Rechte für die nicht rechtlichen Väter gibt. Oder für Leute, die irgendwie sozial schon Elternfunktionen einnehmen, aber rechtlich eben nicht Eltern sind. Wir haben im deutschen Recht sehr stark so ein Statusdenken. Also die Elternschaft ist ein Personenstand, ist ein Status, ein persönlicher Status. Ja. Und der muss einmal stabil feststehen und kann dann nur sehr schwierig geändert werden. Und es gibt aber für den leiblichen Vater oder den potenziell leiblichen Vater einerseits die Möglichkeit, dass eine Abstammungsfeststellung getroffen wird, die dann statusunabhängig ist. Und es gibt die Möglichkeit, dass er ein Umgangsrecht hat, dass er das Kind sehen kann. Aber keine Pflicht, interessanterweise. Also er hat keine Pflicht, das Kind zu sehen, sondern nur, wenn er möchte, was das Kind möchte, spielt keine Rolle. Und es gibt auch gerade bezogen auf so Patchwork-Familien die Möglichkeit, dass so kleinere Entscheidungen, nämlich auch das kleine Sorgerecht, auch von anderen Personen übertragen, von anderen Personen getroffen werden können. Also was zieht das Kind an, wenn es in die Kita soll? Das muss dann nicht jedes Mal von den rechtlichen Eltern getroffen werden, wenn die jetzt nicht im selben Haushalt leben, sondern da ist es möglich, dass das dann auch jemand anders trifft.
Billigen wir das?
Ich finde, du hast jetzt einen interessanten Punkt gemacht, weil wir haben jetzt bislang über Vatersein, Vaterschaft gesprochen, über das Recht der Eltern, das Recht eines Vaters. Wir haben aber bislang relativ wenig über die Kinder und Kinderrechte gesprochen. Das ist ja auch, wenn man sich jetzt die aktuellen Entwürfe anschaut, die es so gibt in der Debatte zur Vaterschaftsanfechtung. Warum spielt das Kindeswohl, oder würdest du erstmal sagen, dass die Beobachtung richtig ist, dass das Kindeswohl nicht gleichermaßen intensiv diskutiert wird in der Debatte? Und hättest du eine Idee, warum das vielleicht so ist?
Also, stimmt, die Beobachtung, dem würde ich zustimmen. Und das ist auch sehr interessant, weil eben im deutschen Recht dieses Statusdenken so stark ist, dass das Kindeswohl tatsächlich nur eine sehr untergeordnete Rolle bei der Frage, wer ist eigentlich Eltern, spielt. Das kommt in einigen Randbereichen, wo es so Entscheidungsspielräume gibt. Da spielt der Kindeswille eine Rolle. Oder auch das Kindeswohl. Sind aber ganz wenig Fälle. Wo dann das Kindeswohl eine Rolle spielt, ist bei Folgeentscheidungen. Also wenn es um die elterliche Verantwortung geht, möglicherweise auch um Umgangsfragen etc., also Fragen, die das unmittelbare Leben des Kindes betreffen, da kann das Kindeswohl eine Rolle spielen. Aber jetzt bei dieser Statusfrage, wer ist eigentlich Elternteil 1 und Elternteil 2, da spielt das Kindeswohl nur eine sehr untergeordnete Rolle. Das war auch ganz interessant. Das wurde in dem Gesetzgebungsverfahren zu diesem Anfechtungsrecht. Im Rechtsausschuss wurde das diskutiert und da gab es so zwei völlig unterschiedliche Positionen. Zum Teil wurde vertreten, das Kindeswohl sollte noch weniger eine Rolle spielen, weil das so viel Unsicherheit schafft. Und zum anderen wurde gesagt, nee, es sollte eine stärkere Rolle spielen. Also es ist auch in der Wissenschaft, gerade im Abstammungsrecht, anscheinend, also da gibt es keinen Konsens, dass das Kindeswohl wichtiger oder weniger wichtig sein soll. Und wenn man sich dieses Zitat aus der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung anschaut, da spielt das Kind auch überhaupt keine Rolle. Da spielen die Eltern ihre Keimzellen und Geschlechtsverkehr eine Rolle. Das Kind selber wird aber nicht wirklich involviert.
Mhm. Ich glaube, das wäre jetzt eine eigene Debatte, da nochmal in die Tiefe zu gehen, warum das eigentlich so ist und was da vielleicht auch die Hintergründe sind. Ich würde gerne noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, der in der Debatte über die Vaterschaftsanfechtung jetzt auch gerade sehr zentral ist. Es gibt noch einen zweiten Entwurf neben der Vaterschaftsanfechtung, die sogenannte Vaterschaftsanerkennung. Und das firmiert ja vor allem unter diesem Missbrauchsvorwurf, also dass Vaterschaftsanerkennung genutzt wird, um bestimmten Menschen ohne Aufenthaltsstatus oder vielleicht ohne entsprechenden ohne bestimmte Rechte sozusagen Rechte oder Aufenthaltsstatus hier in Deutschland zu geben. Und ich glaube, das wäre vielleicht ein wichtiger Punkt, dass man, wenn man das jetzt irgendwie so hört, dass das mitnimmt, dass das nicht notwendigerweise miteinander verbunden ist, sondern dass das natürlich eine bestimmte politische auch Entscheidung ist, diese Frage des Missbrauchs jetzt so eng an die Frage der Vaterschaftsanfechtung, da haben wir jetzt lange drüber geredet, dass es ja durchaus um die Rechte der Eltern geht, dass es um das im Grundgesetz festgelegte Rechte geht und Pflichten sicher auch, aber dass das nicht notwendigerweise mit Fragen des Missbrauchs gekoppelt sein muss. Und trotzdem wird das jetzt politisch eng verzahnt. Hast du da eine bestimmte Perspektive drauf, warum das jetzt politisch so stark genutzt wird? Und was können wir daraus vielleicht auch lernen für die Frage, an welchen Stellen wir eigentlich bestimmte rechtliche Fragen zu politischen Fragen machen?
Ja, also das der Hintergrund war tatsächlich, das ist schon viele Jahre alt der Fall, weil die korrespondierende Regelung mehrfach für verfassungswidrig erklärt wurde, dass tatsächlich ein Mann, ich weiß nicht, ich meine über 100 Kinder anerkannt hatte als eigene Kinder. Und da war eben immer nur Voraussetzung, dass die Mutter des Kindes nicht verheiratet ist und es auch keinen anderen Vater gab, der eine Anerkennung ausgesprochen hatte. Dann konnte er eben nach deutschem Recht diese Anerkennung aussprechen und die Kinder wurden damit automatisch seine Kinder und damit automatisch Deutsche. Das haben wir nämlich in Deutschland. Wir haben eine Verzahnung zwischen Abstammungsrecht und Staatsangehörigkeitsrecht. Und das führt eben dazu, dass gerade jetzt, wo die Debatte um Einwanderung und wie viele Leute aus anderen Ländern lassen wir hier rein und wie integrieren wir sie, dass die sehr stark aufgeheizt wird. Und diese Debatte dann auch da reinkommt, wem überlassen wir eigentlich die Staatsangehörigkeit? Wir haben ja gerade eine Reform gehabt des Staatsangehörigkeitsrechts, nachdem die Ampel das gelockert hatte, wieder eine Einschränkung. Also eher so das Signal, wir wollen weniger Leute reinlassen. Und deswegen lässt sich diese Diskussion zur missbräuchlichen Vaterschaftsanerkennung eben politisch sehr gut nutzbar machen, um zu sagen, Vaterschaft ist was so Heiliges, da müssen wir ganz vorsichtig sein, weil damit unsere kostbare deutsche Staatsangehörigkeit verknüpft ist. Und deswegen wird da in der Debatte auch sehr stark drauf geguckt, was bei dem Anfechtungsrecht wiederum dazu geführt hat, dass es eine sehr starke Fixierung auf den leiblichen Vater gab. Dass immer wieder gesagt wurde, bei der Vaterschaftsetablierung, wie auch immer, führen wir an einigen Stellen relativ versteckt immer wieder den Punkt ein, dass nur der leibliche Vater versuchen kann, sich da irgendwie reinzudrängen. Wir wollen immer nur den leiblichen Vater als möglichen Vater haben. Was können wir daraus lernen für eine politische Debatte? Naja, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, weil es halt sehr schnell möglich ist, Stimmung gegen bestimmte Gesetzgebungsvorhaben zu machen, obwohl die Stimmung sich gegen einen Punkt richtet, der vielleicht in dem Gesetzgebungsverfahren gar nicht unbedingt im Fokus steht. Und das ist eigentlich schade, weil dadurch Fragen, die vielleicht politisch gar nicht so brisant sind, eher gebremst werden können. Und das finde ich persönlich sehr schade. Ist jetzt keine recht kurz erklärt, sondern eine persönliche Einschätzung.
Ja, total. Und dann finde ich auch total gut und wichtig, dass du das nochmal als Punkt machst, weil ich glaube, die eine Frage, ich meine, wir sind beide Eltern und wir wissen, glaube ich, beide, was es heißt, so in dieser Rolle als Mutter, als Vater, sich irgendwie zurechtzufinden, gleichzeitig aber auch immer wieder diese Erfahrung zu machen, dass man in seine Rolle reinwachsen muss und manche Dinge gut kann, manche Dinge vielleicht nicht so gut kann. Also ich zumindest, du kannst bestimmt alles gut.
Ja, aber total.
Aber,
ich muss auch nicht wachsen.
Ja.
Nein, um Gottes Willen.
Dass es hier ja um wirklich sehr zentrale Fragen von Lebensform geht. Also wie können Menschen eigentlich gut miteinander leben? Wie kann Familie gelingen? Das sind ja erstmal sehr zentrale Fragen, die für eine Gesellschaft auch sehr, sehr relevant ist. Ja, auch für das unser demokratisches Zusammenleben sehr relevant ist, wo lernt man eigentlich Freiheit? Wo lernt man eigentlich Freiheitsgebrauch? Was heißt es eigentlich, bestimmte Werte zu vermitteln. Also all das sind Fragen, über die wir ja auch reden, wenn wir über Vaterschaft, über Mutterschaft sprechen. Und die haben halt eben, natürlich ist es wichtig, dass Missbrauch verhindert wird. Aber wenn ich die Zahlen richtig sehe, ist dieser Missbrauch, die Zahlen, manche sagen, reden von tausenden Fällen, aber die Daten, die ich jetzt gesehen habe, da sieht es eher nach sehr wenigen Fällen aus, ja, wo so ein Missbrauch eigentlich wirklich passiert. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir auch immer wieder, und wenn der Podcast dazu beitragen kann, wäre das ja toll, dass man immer wieder genauer schaut, wo genau wird eigentlich vielleicht auch unter diesem berechtigten Punkt, Missbrauch verhindern zu wollen, eigentlich eine sehr wichtige, auch gesellschaftliche Auseinandersetzung mit einem Thema eher erschwert. Mhm. Ne? Und das, deswegen finde ich das total nachvollziehbar, auch wie du argumentierst und das auch wichtig, das so zu sagen.
Ja, es gibt im Englischen ein Sprichwort, das sagt, bad cases make bad law. Mhm. Womit man halt sagen will, es ist schlecht, wenn man Gesetzgebungsvorhaben darauf basiert, dass man so einen Fall hatte, der aber möglicherweise nicht repräsentativ für die Mehrzahl der Fälle ist und daran dann alles aufhängt. Und ich glaube, eine politische Debatte oder dass man sowas politisch aufheizt, ist sowas Ähnliches, wo man sehr aufpassen sollte, die nicht überzubewerten, um ein gutes Gesetz zu machen.
Mhm. Wärst du bereit, dass wir zu unserer letzten Kategorie wechseln?
Machen wir.
Die Argumentarena.
Jetzt haben wir viel überlegt, viel diskutiert, viel gelernt, ich zumindest. Ich würde gerne so diese Frage jetzt nochmal aufnehmen und jetzt ist ja der Trick, dass wir ziehen, wer welche Position vertreten muss, zu der Frage, ob man mehr als einen Vater haben kann. Und wir würden jetzt ziehen, wer welche Position vertritt. Susanne, willst du schon mal ziehen?
Okay, dann nehme ich hier einen Zettel. Ich habe Plus. Das heißt, ich vertrete die Meinung, man kann mehr als einen Vater haben.
Okay, damit möchtest du dann direkt
die Meinung, dass
loslegen und dann versuche ich mal dagegen zu halten.
Ja, also ich bin der Meinung, man sollte nochmal deutlich stärker als der Gesetzgeber es jetzt tut, darüber nachdenken, mehr als einen Vater zu haben, weil eben unsere Gesellschaft viel pluralistischer geworden ist als zu der Zeit, als man das traditionelle Familienbild in Gesetz gegossen hat. Insbesondere sollten wir auch überlegen, dass wir ja auch LGBTIQ-Rechte haben, bei denen die Elternschaft sehr deutlich blockiert wird, wenn wir einerseits immer eine Geburtsmutter haben und dann maximal einen Vater haben können. Und wir haben eben auch Patchwork-Familien und Familienformen, die wir uns mit dem klassischen Familienbild einfach nicht vereinen können. Und deswegen sollte das Recht eben auch der Gesellschaft folgen und da rechtliche Rahmenbedingungen bieten, damit eben das Kindeswohl im Vordergrund steht und dann auch wirklich Leute, die Verantwortung für das Kind übernehmen wollen, auch rechtlich die Möglichkeit haben, diese Stellung abgesichert zu kriegen. Und zwar stärker, als es nach jetzigem Recht möglich ist.
Mein Problem ist, dass ich das sehr überzeugend fände, aber
ich bin aber auch Juristin, ich muss überzeugend argumentieren können.
Ich versuche dagegen zu halten. Zum Glück könnt ihr jetzt nicht die Mimik von Susanne währenddessen sehen, ob das juristisch irgendwie einigermaßen haltbar ist. Also mein Argument wäre folgendes, ich würde über das Kindeswohl argumentieren und sagen, es ist gerade für Kinder, wissen wir aus unterschiedlichen Studien, ja sehr, sehr wichtig, dass es klare Bezugspersonen gibt. Und wenn das Recht eines schaffen kann, dann einen klaren Rahmen und sozusagen insofern das aktuelle Recht es ja vielleicht vermag, klar zu regeln, dass es zunächst einmal einen Vater und eine Mutter gibt. Und das ist ja eine gewisse Form von Sicherheit, die damit für die Kinder oder das Kind entsteht. Und jeder versucht, das aufzumachen, wäre dann ja zumindest in der Beweispflicht klar zu zeigen, dass das Kindeswohl dadurch nicht beeinträchtigt, sondern im besten Falle gefördert werden würde. Und wenn dieser Beweis erbracht werden würde, dann kann man auch mehr als einen Vater haben. Aber da wir das nicht prima facie wissen, könnte es ja ein starkes Argument dafür sein, zu sagen, wir bleiben bei einem Vater. Und nur in Ausnahmefällen würden wir von dieser Grundregelung abweichen.
Finde ich auch überzeugend. Auch wenn ich es nicht teile.
Verdammt.
Nein, war doch sehr überzeugend argumentiert.
Das war besser, als ich eigentlich wollte. Okay, in diesem Sinne freuen wir uns sehr, dass...
Man sieht auch wieder mal, dass das Kindeswohl ein Begriff ist, den man in beide Richtungen verwenden kann. Das fand ich gerade auch interessant, weil wir ja beide gesagt haben, wir argumentieren mit dem Kindeswohl. Mhm. Etwas, was ja das deutsche Recht bisher nicht macht, wie wir gesehen haben.
Und dann sind wir uns darin ja auf jeden Fall einig, ja. Dass das ein wichtiger Punkt wäre, das Kindeswohl in dieser Debatte unbedingt stärker mit einzubeziehen, als es vielleicht bislang getan wird.
Mhm. Da sind wir auf jeden Fall uns einig, würde ich sagen.
In diesem Sinne, wir wünschen euch eine fantastische Woche.
Wir hoffen, haben schöne Denkanstöße gegeben, freuen uns auch über Feedback.
Und sagen bis zum nächsten Mal.
Tschüss.